Ja, wir wollen die Devas einladen, um ein bisschen Energie da reinzubringen. Samanta Chakavali Soatraga Chanto Devata Sadamman Unirachasa Sonanto Sagamokadam Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Wem klar geworden, dass der Frieden im Herzen Sinn und Ziel des Lebens ist, bemühe sich um folgende Gesinnung. Das ist ein Aufruf an uns, tatsächlich den Frieden im Herzen zu entfalten und vielleicht momentan in der Situation, in der sich die Welt befindet, vielleicht ein besonders deutlicher Aufruf. Weil wir wissen, dass der Frieden im eigenen Herzen natürlich auch mit dem Frieden im Äußeren auch zu tun hat. Innerer Friede, äußerer Friede. Ein Ausspruch, ich glaube, von Thich Nhat Hanh. Gibt es, glaube ich, sogar ein Buch auch darüber. Und vielleicht ist es für uns auch eine zusätzliche Motivation, wirklich uns da auch drum zu bemühen und ja, dahinter zu klemmen, ohne, gleichzeitig kommt es jetzt sofort hoch, ohne Druck auf uns auszuüben. Weil Druck ist natürlich auch nicht Frieden, eher das Gegenteil von Frieden. Das kennen wir alle, den Druck, den wir auch momentan sehr, sehr gut in der Gesellschaft spüren können und vielleicht auch in unserem individuellen Leben auch wahrnehmen können. Es ist so, ja, irgendwie ist gerade so eine Atmosphäre, wo wir so das Gefühl haben, ja, es ist sehr, sehr viel in Veränderung, sehr, sehr viel im Wandel und wir nicht genau wissen, wohin uns dieser Wandel bringen wird. Manchmal hat man so das Gefühl, dass die Kräfte, die momentan so mobilisiert sind, nicht wirklich von Weisheit geprägt sind, sondern eher von Angst geprägt sind. Kann man an all dem erkennen, wo gerade so mit Rüstung, Aufrüstung, Wehrdienst, Bundeswehr muss wieder gestärkt werden. Und all diese Dinge, die gerade so im Bewusstsein sind, aber nicht nur Deutschland, sondern Europa oder die ganze Welt ist ja momentan in diesem Bewusstsein. Und klar, natürlich sind starke Bedrohungen auf diesem Planeten momentan. Es sind Kriege, nicht nur im Gazastreifen, nicht nur in der Ukraine, sondern auch an anderen Plätzen. Ich habe mal vor kurzem gehört oder gelesen, 32 Kriegsschauplätze gibt es auf diesem Planeten gerade momentan. Von vielen kriegt man gar nicht viel mit. Ruanda zum Beispiel, ganz furchtbarer Krieg, der auch da gerade wieder herrscht. Da kriegt man fast nichts mit. Also ja, vielleicht auch sind wir auch ein bisschen überfordert von all diesen Kriegsnachrichten, die momentan so vorherrschen und beherrschen sind und all den Krisen, die ja nicht nur sich im Krieg auch zeigen, sondern in all den anderen Dingen auch zeigen, allen voran natürlich auch diese Klimaveränderung, das Artensterben. Und sich da auch einmal bewusst zu machen, dass das alles miteinander zusammenhängt, dass das nicht voneinander getrennt betrachtet werden kann, sondern natürlich hat unser Umgang mit der Natur, mit der Schöpfung, mit Mutter Erde, mit den Bäumen, natürlich hat das auch was mit den Kriegen in der Welt zu tun. Wenn man zum Beispiel so ein, mal so ein Waldstück sieht, wo der Harvester reingefahren ist, reingewütet hat. Harvester, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Gerät, also so ein toll entwickeltes, von der Ingenieurkunst entwickeltes Gerät, das eben ziemlich viel kann. Das ist so ein Gerät, wo so eine Zange vorhanden ist, die einen Baum umfasst. Das ist natürlich eine große Maschine dahinter, die einen Baum umfasst. Dann hat dieses Gerät hat auch eine Motorsäge, die dann den Baum abschneidet. Dann wird der Baum wird dann so umgelegt und wird dann durch dieses Gerät durchgelassen, sodass alle Äste auch entfernt sind. Also das ist innerhalb von einer Minute, ist, glaube ich, so ungefähr eine Minute, ist so ein Baum gefällt und entastet. Also und man, wenn man das schon mal gesehen hat, wie das stattfindet, also das ist natürlich ein richtiger Kriegsschauplatz, der da zu beobachten ist. Und es schaut auch entsprechend aus, wenn man mal in ein Waldstück gekommen ist, wo der Harvester drin war, kann man das auch gut spüren und erfüllen und dass da Krieg stattgefunden hat. Und da denkt man eben, ja, das muss eben so sein, die Wirtschaft muss laufen, es muss effektiv laufen, der Wald muss gut genutzt werden, wir brauchen das Holz und so weiter und so fort. Natürlich gibt es da immer auch Argumente diesbezüglich. Und gleichzeitig ist es ein hoher Preis, den wir da für all diese Argumente gerade momentan bezahlen. Und wo überhaupt kein 0,0 Bewusstsein da ist für die Natur und für die Bäume. Ja. Und ich habe ja gestern davon gesprochen, was bei einem Baum schon geschehen ist, wo dieses Naturwesen dann zum Buddha gekommen ist und dann eben sich darüber beschwert hat, wie kann das sein, dass ein Mönch sozusagen mir den Wohnort wegnimmt und sich so aufführt und so rücksichtslos da, so selbstbezogen und egoistisch und rücksichtslos da am Wirken war. Wie kann das sein? Das sind doch deine Schüler. Gib ihnen doch mal entsprechende Anweisungen. Ja. Und ähnlich könnte man es natürlich auch sagen für unsere Gesellschaft. Buddha, gib doch unserer Gesellschaft einmal die entsprechenden Anweisungen, die wir jetzt brauchen. Ja. Aber wer hört natürlich diese Stimme oder diese Stimmen, die ja nicht nur vom Buddha ausgehen, sondern von allen spirituellen Lehrern, aller Traditionen natürlich auch ausgesprochen werden. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, sind immer andere Stimmen im Vordergrund. Und diese Stimmen, die eigentlich von tiefer Weisheit und tiefer Liebe geprägt sind, auch von Jesus natürlich, Mohammed oder wie sie alle heißen, Abraham, all diese großen spirituellen Meister, die hatten alle total andere Botschaften. Die hatten alle Botschaften, wie wir wirklichen Wohlstand erreichen können, wie wir wirklich Frieden erreichen können, wie wir wirklich ja auch eine gewisse Fülle erreichen können, einen Wohlstand, ein erfülltes Dasein erreichen können. Und die Botschaften dieser Meister, die waren, man könnte fast sagen, entgegengesetzt zu der Botschaft, die uns in der Welt entgegengebracht wird. In der Welt wird uns ja vermittelt, je mehr du hast, je mehr du besitzt, je mehr du erreichst, je mehr du darstellst, je größer deine Karriere ist, desto glücklicher wirst du sein. So dieses große Versprechen in der kapitalistischen Welt, wo die Freiheit eben propagiert wird und wo uns vermittelt wird, ja, da kannst du es wirklich schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär oder Milliardär. Und dann bist du wirklich glücklich. Sind diese Menschen, die es geschafft haben, sind die wirklich glücklich? Also man kann die ja auch mal vielleicht so in den sozialen Medien oder wo auch immer, kann man die ja auch ein bisschen so verfolgen, was die für einen Lebenswandel haben und wie es denen geht und auch die Menschen, die Karriere gemacht haben, wie es denen geht und wie ob die so glücklich sind. Ja. Oft haben die gleichen Probleme, die wir auch haben oder haben sogar stärkere Probleme, die wir haben. Oft ist die Existenzangst von jemand, der sehr, sehr reich ist, vielleicht sogar viel größer als bei jemandem, der halt so irgendwie so durchs Leben geht. Das ist ja immer, man muss sich das vorstellen, es ist ja immer diese Gefahr vorhanden, diesen Reichtum, den ich mir angeeignet habe und den ich mir geschaffen habe, wenn ich den nicht richtig verwalte, wenn ich den nicht richtig einsetze, dann könnte das ja weniger werden. Und weniger werden ist ja das absolute Angstwort in unserer Gesellschaft. Es muss Wachstum her, um jeden Preis. Und wenn dann nur 0,5 Wachstum da ist, dann wird es schon total kritisch. Und wenn dann auch mal ein Vierteljahr oder zwei Vierteljahre nacheinander kein Wachstum da ist, dann geht man in eine Rezession und alle Alarmglocken sind da und alles wird unternommen, sodass die Wirtschaft unterstützt wird und wieder Aufschwung erfährt. Ja. Klar, ich möchte jetzt nicht total dagegen springen, klar ist es gut, wenn eine gewisse materielle Versorgung auch da ist, eine gewisse materielle Sicherheit auch da ist. Aber müssen wir tatsächlich Exportweltmeister sein? Ja. Wer hat uns diese Aufgabe gegeben? Dass wir, die Deutschen, müssen Exportweltmeister sein. Ja, vielleicht auch, damit wir irgendwas darstellen. Ja. Damit wir jemand sind. Und auch wenn man unsere Geschichte so anschaut, ist natürlich das auch irgendwo auch nachvollziehbar, dass bedingt durch unsere Geschichte natürlich auch so eine Tendenz da ist, so ein Bestreben da ist. Ja, wir wollen wieder jemand sein. Was zum Beispiel ja nach dem Zweiten Weltkrieg ja ein großes Thema war, wo Deutschland ja aufgeteilt wurde und ja unter Fremdkontrolle war. Und dann kam 1954 Fußball-Weltmeisterschaft und Deutschland hat das gewonnen. Und was das damals bedeutet hat, das können wir kaum noch nachvollziehen, denke ich. Ich habe diesen Film gesehen, Das Wunder von Bern. Ich weiß nicht, hat den auch jemand gesehen? Wunder von Bern, ganz ein toller Film. Also wenn man ein bisschen sowas übrig hat für Fußball, dann hat, ist das total berührend, dieser Film. So eine ganz nette Geschichte, die um dieses Wunder von Bern, das war das Endspiel für diejenigen, die da nicht so mit Fußball vertraut sind. Das war in Bern. Heute wird das Stadion in Bern nicht mehr reichen, dass Fußball-Weltmeisterschaft da stattfindet. Und da war dann eben das Endspiel und Deutschland hat dieses Endspiel gewonnen. Und es war eigentlich nicht möglich. Eigentlich war Ungarn der große Favorit. Und das ist auch interessant, wie dann so ein Geschehen, dann dieses Weltgeschehen oder dieses Landesgeschehen dann auch prägt. Deutschland hat nach dieser Fußball-Weltmeisterschaft kam ja das Wirtschaftswunder, das dann so richtig losging 1955, in dem Jahr, wo ich geboren wurde, ist das Wirtschaftswunder, hat so richtig Fuß gefasst. Und in Ungarn, das ist auch interessant, die wurden eben von ihrem Staat, die wurden bestraft, würde ich jetzt nicht sagen, aber da war eine dermaßen depressive Energie dann nach dem Verlust der Weltmeisterschaft, sodass dann eben auch 1956 auch in Ungarn schon der Aufstand niedergeschlagen wurde. Das wäre alles ganz anders gelaufen, wenn Ungarn Weltmeister geworden wäre und eben mit dieser Kraft des Weltmeisters ausgestattet gewesen wäre. Aber ich weiche ein bisschen ab vom Thema, aber gleichzeitig ist es auch was, wo vielleicht auch uns ein bisschen dabei unterstützen kann, nachzudenken, warum ist es so wichtig, Exportweltmeister zu sein? Der Grund ist tatsächlich, jemand sein zu wollen, jemand darstellen zu wollen. Das kennen wir aus unserem Leben auch gut. Auch wir haben ja die Tendenz, irgendwas erreichen zu wollen, jemand sein zu wollen, jemand darstellen zu wollen. Und da ist oft ganz schön viel Druck im Kessel, wie man so schön sagt. So dieses immer wieder sich beweisen müssen. Es fängt ja schon, heutzutage fängt es ja schon im Kindergarten an, dass die Kinder da schon entsprechend instruiert werden, dass sie dann schon im Kindergarten gut sind und dass sie dann den Übergang in die Schule dann auch gut schaffen und sodass sie in der Schule dann auch gut mitkommen und gute Leistungen erbringen, sodass sie dann auf die höhere Schule gehen können und sodass ihnen dann irgendwann alle Möglichkeiten offen stehen. Ja, auch da. Auf was ist das ausgerichtet? Unser Bildungssystem, unser Erziehungssystem, dass uns alle Möglichkeiten offen stehen, dass wir Karriere machen? Warum ist unser Schulsystem nicht darauf aufgebaut, uns dabei zu unterstützen, in unsere Fähigkeiten reinzukommen, in unser Potenzial reinzukommen? Warum ist das so alles so eine sehr, sehr eng ausgerichtete Richtung, dem das Ganze unterliegt? Warum können wir da nicht individueller vorgehen? Warum können wir da nicht zum Beispiel mal wirklich reinzuschauen und auf diese spirituellen Meister hören, wie wirklicher Wohlstand erreichbar ist, wie der Frieden und die Liebe, nach der wir uns ja alle sehnen, nach dem wir uns auch sehnen, nach dem Frieden im Herzen. Warum ist es nicht darauf ausgerichtet, dass wir dabei unterstützt werden, das zu entfalten? Warum wird es sozusagen, ja, vielleicht der Kirche so ein bisschen überlassen? Aber auch da ist momentan ein großer Wandel vorhanden, wo auch natürlich viel schiefgelaufen ist. Nicht nur in der christlichen Kirche, auch in der buddhistischen. In buddhistischen Ländern ist auch viel schiefgelaufen. Und momentan hat man das Gefühl, kommt das alles, wird das alles so an die Oberfläche gespült, es wird alles so sichtbar, was da auch vielleicht für falsche Tendenzen da waren und für falsches Verständnis auch da in diesen Traditionen da war, wo vielleicht manchmal zu viel Enge auch da war. Ja. Oder wo es vielleicht zum Beispiel darum gegangen ist, den Geist zu befreien. Und der Körper, der hat oft in den spirituellen Traditionen, in den Religionen ein eher stiefmütterliches Dasein. Ja. Manchmal wird das auch das Körperliche mit einer sündhaften Tendenz verglichen. In der buddhistischen Lehre wird es manchmal verglichen, dass der Körper eben auch eine starke Bürde ist, die wir da mit uns rumschleppen, ein Gefäß ist, in das wir eingesperrt sind. Manchmal tatsächlich hat man das Gefühl, das stimmt tatsächlich. Aber es liegt auch ein bisschen an unserer Haltung, denke ich. Ja. Wenn wir natürlich den Körper als ein, so wie es vom Buddha auch teilweise formuliert worden ist, ein Sack voll Unrat betrachten, ist vielleicht nicht so eine tolle Botschaft, die wir dem Körper aussenden. Oder wenn wir vielleicht sogar diesen Satz verwenden, der Körper, der hat nicht nur Krebs, sondern der Körper ist Krebs. Auch so ein Ausspruch, der nicht ganz unbekannt ist in der buddhistischen Tradition. Was ist das für eine Botschaft, die wir da an unseren Körper richten? Was soll da daraus entstehen? Und es ist natürlich auch so ein Abbild für die Botschaft, mit dem wir wieder der Schöpfung begegnen. Auch der Körper ist ja Teil der Schöpfung. Und wir haben alle die Tendenz, dass wir unseren Körper eher so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Er ist halt da und hat zu funktionieren und der muss funktionieren. Und dann, wenn er mal nicht mehr funktioniert, dann auf einmal wird es uns bewusst, Mensch, ich hätte mich vielleicht schon früher mal um den Körper kümmern können. Ich hätte vielleicht früher schon mal auf meinen Körper hören können, was will mir der denn sagen? Ja? Auf die Idee kommt ja kaum jemand. Sondern man versucht, wenn körperliche Beschwerden da sind, versucht man, die so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen. Wenn in unserer Umwelt Probleme da sind, versucht man das ja auch so schnell wie möglich zu beseitigen. Warum sich nicht einmal ein bisschen Zeit nehmen und reinhören? Warum sich nicht einmal Zeit nehmen und auf dem Körper zu hören, was möchte man der denn sagen? Vielleicht möchte man sagen, dass wir zu viel Druck machen. Meistens ist das ein Aspekt. Bluthochdruck. Ja. Eine der bekanntesten körperlichen Erscheinungen, Bluthochdruck. Ja. Wo kommt denn der her? Ja, Matthias ist Arzt, du hast mir auch schon aufgeklärt, es hat natürlich auch körperliche Komponenten, aber es hat natürlich auch geistige Komponenten. Es hat auch mit unserer Haltung zu tun. Und das kann man total gut überprüfen. Wenn man zum Beispiel täglich Blutdruck misst, da kann man gut überprüfen, wenn richtiger Stress im Leben ist, richtiger Druck da ist, geht der Blutdruck nach oben, ist klar. Dann vielleicht einmal den Stress untersuchen. Warum verursachen wir uns den Stress? Vielleicht auch einmal die Verantwortung für unser Leben übernehmen und aus dieser sehr, sehr bekannten und bequemen Opferhaltung auch einmal auszusteigen. Ja, die Welt ist eben so anstrengend und so herausfordernd. Das stimmt schon auch. Ja. Aber wir sind ein Teil davon und gestalten diese Welt ja mit. Sondern vielleicht einmal sich selber mal kurz untersuchen und zu schauen, warum mache ich mir da immer so einen Druck? Ja. Also ich kann das zum Beispiel total gut spüren, wenn so ein Kurs ansteht. Ja. So ein Kurs, da ist auf der einen Seite so eine gewisse Freude da, aber immer auch eine Anspannung da. Hoffentlich wird der Kurs gut. Ja, allein das, diese Hoffnung, hoffentlich wird der Kurs gut. Ja, und ich bin ja hauptverantwortlich, so denke ich natürlich auch. Ich bin verantwortlich, meine Vorträge müssen gut sein, sodass ihr alle gut inspiriert seid und dass ihr alle gut in die Pötte kommt und gut durchstartet und richtig in den Frieden kommt und die Hindernisse überwindet und inspiriert seid und ja. Natürlich sage ich mir immer gleich, jetzt mal ein bisschen runterkommen, du bist auch ein Teil von dem ganzen Prozess, so wichtig bist du auch nicht, also du kannst auch nur dein Bestes geben und mehr ist eben auch nicht drin. Und wenn ein Vortrag einmal nicht so super gut läuft, dann ist es eben auch so. Aber unterschwellig ist eine Stimme da, die auch so, ja, wo ein gewisses Image auch da ist. Ja, ich bin spiritueller Lehrer, ich bin Meditationslehrer, ich bin Nachfolger von Aya Khema. Das muss schon Hand und Fuß haben, was da sozusagen rübergebracht wird. Und wenn es dann nicht Hand und Fuß hat, ja, vielleicht kommen dann nicht mehr so viele in die Kurse. Und dann kommt, ja, und wenn nicht mehr so viele in die Kurse kommen, ja, was passiert dann? Von was soll man leben? So, ja, es ist Existenzangst, wobei das ist sehr gering bei mir, muss ich ehrlich sagen. Und gleichzeitig ist natürlich so, ich war lang Mönch, hat man natürlich nicht in die Rentenkasse eingezahlt, also es ist überschaubar. Ich bin im Rentenalter, aber es ist sehr, sehr überschaubar. Von der Rente könnte ich nicht leben. Also, aber es ist trotzdem eine Situation, die sehr okay ist. Und wo ich auch weiß, wo ich auch ein tiefes Vertrauen habe, solange ich mit dem Dhamma verbunden bin, solange ich mit der Lehre verbunden, solange ich mit dem Leben verbunden bin, kann mir nichts passieren. Das Leben, und das ist ganz ein wichtiger Satz, das Leben will uns nur dabei unterstützen, glücklich zu werden. Das Leben will uns nicht bestrafen. diejenigen, die es nicht kapieren oder die sich bestrafen, das sind wir selber. Ja? Weil wir immer andere Ideen haben, wie vielleicht das Leben selber. Das Leben hat die Idee, es möchte uns dabei unterstützen, heil zu werden. Und dafür schenkt es uns jeden Tag wunderschöne Situationen, hier natürlich die Natur, wo wir dabei unterstützt werden, unser Herz zu berühren, unser Herz zu entfalten. Und das Leben schenkt uns aber auch jeden Tag Situationen, wo wir dabei unterstützt werden, an unsere Blockaden, an unsere Verdichtungen, an unsere hinzugekommenen Trübungen ranzukommen, an unser Ich-Gebäude ranzukommen, ja? An unsere Identifikationen, an all das ranzukommen, mit dem wir identifiziert sind, was wir glauben, was wir sind oder was wir besitzen, an all das Mein, Mir und Mich ranzukommen. Auch dafür schenkt uns das Leben jeden Tag die Möglichkeit. Ja? So ein Meditationskurs ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch an diese Verdichtungen, an diese Blockaden auch ranzukommen. Also ich denke, da seid ihr alle schon auch in den ersten Stunden oder in den ersten Übungen auch ganz gut rangekommen. Eine der bekanntesten Hindernisse in einem Meditationskurs, gerade am Anfang, ist die Müdigkeit. Ja. Klar, wir kommen wahrscheinlich aus einem gefüllten Alltag. Von manchen habe ich gehört, die sind gerade noch weite Anfahrt gehabt, die sind von Frankreich hergekommen oder von Berlin runtergefahren oder wo auch immer hergekommen. Und dann hat man noch versucht, alles gut abzuschließen zu Hause. Das ist natürlich auch bei den meisten nochmal fast ein bisschen mehr gewesen, als normalerweise vorhanden ist, weil man möchte irgendwie das gut hinterlassen ist, das gut abgeschlossen ist, dass man gut herfahren kann. Und so sind wir alle wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen gefordert gewesen, die letzten Tage auch. Und dann kommt man hierher, Ruhe, Stille, ich muss nichts denken, ich muss nichts machen. Und was macht der Geist? Ja. Nickt ein. Oder es ist so auf einmal diese Schwere, die wir im Alltag vielleicht auch manchmal so wahrnehmen, die wird auf einmal deutlicher und spürbarer. Ja. Zu Hause haben wir die Möglichkeit, uns sofort irgendwie abzulenken, sodass wir das ja nicht mitbekommen. Also sofort irgendwas unternehmen, die wegzukriegen. Ja. Hier in so einem Meditationskurs ist es schwieriger, uns abzulenken. Und das ist auch bewusst so gestaltet. Ja. Darum ist das Schweigen zum Beispiel so wichtig. Das Schweigen, also wieder mit jemand anders ins Gespräch zu gehen, das wäre schon wieder eine Art Ablenkung. Wir müssen uns nicht so sehr mit diesen Hindernissen beschäftigen und gleichzeitig würden wir da die Chance verpassen, da auch ranzukommen. Also es ist ja gut, an die Hindernisse, an die Blockaden einmal ranzukommen. Nur wenn wir uns dem stellen, können wir es auch auflösen. Und drum fängt die liebende Güte-Lehrrede, wer am Frieden, im Herzensfrieden Interesse hat, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Und jetzt geht's los. Wir seien stark, aufrecht, wirklich aufrecht. Also da geht es richtig los. Wir seien stark. Also das ist so ein richtiger Aufruf, der Buddha da uns gibt. Ja. Wir seien stark. Ich möchte fast sagen, wir sollen uns an unser Potenzial, an unsere Kraft erinnern. Ja. Wir sollen uns an unsere ursprüngliche, an unsere wahre Natur erinnern, an unser göttliches Sein erinnern. Ja. Und vielleicht ist das, wenn wir uns daran erinnern, vielleicht ist es tatsächlich eine Kraft, die uns dann auch so ein bisschen durchströmt und ein bisschen Anschub gibt. Und dann im Zusammenhang mit dieser Friedensgeschichte, wo wir dann auch noch das Gefühl haben, innerer Friede, äußerer Friede und wo oft so auch so eine Frustration da ist. Oder so eine Hoffnungslosigkeit oder so eine Haltung, ich mag von dem allem nichts mehr wissen. Es überfordert mich total. Ja. Und da vielleicht auch nochmal zu sehen, indem ich den Frieden im eigenen Herzen entfalte und da wirklich auch mich darum bemühe, wirklich den Entschluss auch fasse, wir seien stark, das ist auch so ein Entschluss fassen, ja, trage ich gleichzeitig zum Frieden in der Welt bei. Innerer Frieden, äußerer Frieden. Wir sind ein Teil dieser Welt. Ja. Und wir dürfen unsere Kraft nicht unterschätzen. Ja. Wird manchmal gesagt, dass jemand, der das liebevolle Herz oder den Frieden im Herzen befreit hat und entfaltet hat, dass der kraftvoller ist wie 1 Million Menschen, die das nicht gemacht haben. Stellen wir sich das einmal vor. Was das für eine Motivation auch darstellt. Klar könnte man wieder sagen, ja, das bei mir, ich bin nicht so, ich tue mich da nicht so leicht und ich bin kein Meister, der vom Himmel oder Meisterin, die vom Himmel gefallen ist. Aber allein indem wir uns bemühen, tragen wir schon unglaublich viel zur Heilung der Welt auch bei. Also bitte sich das auch mal merken und sich das immer wieder ins Bewusstsein zurückerinnern. Allein durch das, dass wir uns bemühen, tragen wir zur Heilung der Welt bei. In dem Moment, in dem wir die Gedanken etikettieren und ersetzen mit dem Erleben, machen wir gutes Karma. Ja. Wir setzen unsere Willenskraft ein oder wir schulen unsere Willenskraft, wir schulen unsere Entschlusskraft, wir schulen unseren Geist, wir machen Geistestraining. Ja. Der Geist kriegt Muskeln, ja. Der wird kraftvoll und er wird freier. Ja. Der Geist wird freier. Er ist diesem Versklavten, könnte man fast sagen, versklavten Dasein, nicht mehr so unterworfen. Die meisten Menschen sind totale Sklaven ihrer Gedanken. Also die sind nur die ganze Zeit am Nachkommen, was die Gedanken so die ganze Zeit vorgeben und von ihnen fordern und den Stress, den unsere Gedanken ja vor allem auch verursachen. Den Gedanken fängt ja alles an. Der Stress ist meistens in unserem Kopf da. Und da jetzt ein Werkzeug zu kriegen, das erst einmal ganz unscheinbar ausschaut, etikettieren. Ich kann aussteigen. Ich kann aussteigen aus diesem Gedankenkarussell. Spür dir, was das für eine Botschaft ist, was das für ein Freiheitspotenzial in sich trägt. Ich kann da aussteigen. Ich bin dem nicht weiterhin bedingungslos ausgesetzt. Natürlich, um aussteigen zu können, ist die Voraussetzung, dass ich es mitbekomme. Eine gewisse Achtsamkeit ist Voraussetzung. Und dass ich dann auch eine gewisse Willenskraft auch anwende und ein gewisses Verständnis auch habe. Nicht zu viel denken, mehr leben. Das Leben erdenken zu wollen und dadurch ein erfülltes Leben sich zu gestalten, ja, nicht ganz falsch, wenn wir die richtigen Gedanken haben. Da kann auch was sehr, sehr Liebevolles und sehr Fruchtbares auch entstehen. Und gleichzeitig sind Gedanken immer noch Gedanken und nicht das Leben selber. Wenn wir Gedanken dafür verwenden, und das machen wir ja zum Beispiel in der liebenden Güte-Meditation oder in den Hineinführungen, wenn wir Gedanken dafür verwenden, um sozusagen das heile Potenzial in uns zu berühren, die Frieden, die Liebe in uns zu berühren, dann ist diese Gesinnung, diese Gedanken ist natürlich total gut eingesetzt. Aber wie oft sind unsere Gedanken in einer ganz anderen Richtung unterwegs, eben mit sich selber zum Beispiel zu bestätigen oder sich selber zu behaupten, sich zu rechtfertigen, sich zu beweisen oder irgendwie ja, was erreichen zu müssen. Oder Gedanken eben, die mit einer gewissen Opferhaltung auch zu tun haben. Jemand anders ist schuld dran, dass ich Ärger habe. Ja. Oder dass ich ärgerlich bin. Wirklich? Wenn wir einen trainierten Geist hätten, wenn der Frieden in unserem Herzen schon wirklich zur Blüte gekommen wäre, dann können sich die anderen um uns verhalten, wie sie wollen. Und dieser Frieden wäre so stabil, dass wir da nicht ins Wanken kommen. Aber klar, wenn der Frieden noch nicht wirklich uns ausfüllt, noch nicht wirklich sozusagen das Hauptenergiefeld in uns bildet, nachher kann es natürlich schon sein, dass bei dem leisesten Windhauch oder bei dem leisesten angetriggert werden, natürlich gleich wieder ein Hindernis hochkommt. Ja. Ärger ist das zweite von den fünf Hindernissen. Müdigkeit und Trägheit das dritte von den fünf Hindernissen. Also da sind wir schon ganz gut dabei, ja, zu erkennen und zu untersuchen und festzustellen, was läuft denn da wirklich ab in meinem Leben. Und jetzt stellen wir sich vor, man hat diese Übung, diese Fähigkeit des Etikettierens und des Ersetzens in der Meditation gelernt und wendet diese Fähigkeit jetzt im Alltag an. Ja, das ist doch sensationell. Ja. Wir könnten doch sofort aussteigen aus unseren negativen Gedanken, aus unseren ärgerlichen Gedanken. Ja. Wir müssten doch denen keine weitere Nahrung mehr geben. Vielleicht ersetzen mit dem Gegenteil ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel gefordert am Anfang, wenn man mal wirklich gut praktiziert sind, dann ist es irgendwann tatsächlich auch möglich, so diese großen Vorbilder wie Jesus zum Beispiel, der von der Feindesliebe gesprochen hat. Wenn man das einmal verstanden hat, die Feindesliebe, was da für ein Potenzial enthalten ist und wie viel blockierte Energie da enthalten ist und wenn diese blockierte Energie der Feindesliebe mal befreit wird, was da an heilsamer Energie dann am Fließen ist und am Wirken ist, da würden wir uns vielleicht nochmal zusätzlich darum bemühen, noch mehr an dem Frieden in unserem Herzen zu arbeiten und den dann auch nach außen auszustrahlen. Frieden, Love and Peace, wie gesagt, ist ja auch so eine Botschaft oder eine Einstellung von der Hippie-Generation gewesen und das war... Leider gibt es die irgendwie nicht mehr. Es gibt noch so Hippie-Treffen, ich habe vor kurzem so davon irgendwie gesehen, aber das ist so ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, das hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ich war mal auf einem Hippie-Treffen in Amerika. Das war eigentlich, muss ich fast sagen, das war so ein bisschen der Vorreiter von meinem Einstieg in den spirituellen Weg, oder das war schon das erste Element vom spirituellen Weg. Kurz, das war ein Rainbow Gathering, der Regenbogen wieder, ein Rainbow Gathering, wo ich 1981 in Amerika war und dann nach einer langen Reise durch dieses eigentlich wunderbare Land, dann an diese Information gekommen bin, zusammen mit einem Freund war ich unterwegs, an die Information gekommen bin, dass es in Washington State an der Westküste, in der Nordwesten von den Vereinigten Staaten, ist Washington State, nicht zu verwechseln mit Washington Capital, sondern Washington State, wunderschöne Gegend, sehr, sehr ähnlich wie bei uns die Landschaft, dass es da ein Rainbow Gathering gibt. Und wir haben uns gedacht, ja, da müssen wir hin. Ja. Hat uns total angesprochen. Dann sind wir da hingefahren und ja, und dann gab es einen Parkplatz und die letzten Kilometer mussten wir zu Fuß gehen. Und dann ist man da angekommen in dieser Natursituation und wurde empfangen mit Welcome Home, Brother. Welcome Home, Brother. Komm mal heute noch die Tränen, wenn ich daran denke. Sei willkommen zu Hause, Bruder. Natürlich, viele Langhaarige waren da. Und ja, unglaublich friedliche Atmosphäre. Niemand musste was bezahlen. Es gab große Suppenküchen, wo jeder halt eingebracht hat, was er einbringen konnte, und die Menschen wurden versorgt. Tipis waren aufgestellt, wo die Menschen drin gelebt haben und gewohnt haben und haben im Einklang mit der Natur gelebt. Und nach diesem großen Festival wurde die Natur so hinterlassen, dass man gar keine Spuren hinterlassen hat oder ganz wenig Spuren hinterlassen hat, sodass wirklich die Natur nicht Schaden erlitten hat. Es war eine Gegend, wo auch ein Bach durchgelaufen ist. Viele, viele Workshops wurden angeboten, also unglaublich. Viel Musik wurde natürlich gemacht, viel getanzt wurde, viel gesungen. Ja. Also eine unglaubliche Atmosphäre. Und es war natürlich auch lebensverändernd. Und kurz danach bin ich dann alleine von der Westküste zur Ostküste getrennt. Das war eine Woche danach. Ich war dann noch ein paar Tage länger bei jemandem gewohnt in der Nähe von dem Gathering. Und dann war es an der Zeit, mich auf den Weg zu machen, wieder zurück nach New York, von der Westküste zur Ostküste zu trampen damals. Und ich bin an der Straße gestanden und wurde mitgenommen. Und ein weiterer Tramper, der auch an der Straße gestanden ist, der wurde auch mitgenommen. Dann wurde man nach einem gewissen Stück wurde man rausgelassen, haben uns wieder separiert aufgestellt. Ich wurde wieder mitgenommen, der andere wurde wieder mitgenommen. Und dann sind wir im Auto natürlich so auch ins Gespräch gekommen und haben dann beschlossen, wenn wir immer zusammen mitgenommen werden, dann können wir ja auch zusammen trampen. Das war dann mein erster Meditationslehrer, der Bob. Und wo ich heute noch kaum fassen kann, dass das Leben so einen so leitet und so führt. Vielleicht könnt ihr da auch mal bei euch noch mal so zurückschauen. Wie seid ihr zur Meditation gekommen? Was ist da? Was sind da für Geschehnisse? Was hat da stattgefunden? Was hat euch da angesprochen? Wart ihr in einer Krise? Wart ihr in einer schwierigen Phase? Oft ist das der Grund, warum man sich noch mal öffnet. Und weil bei mir war diese Amerika-Reise war natürlich auch eine Suche. Suche nach noch mal was Neuem. Ich habe zu der Zeit schon viel im Leben ausprobiert, aber alles, was ich ausprobiert hatte, es war schon immer wieder ganz lustig und irgendwie war es schon auch eine gewisse Erfüllung damit verbunden, aber nicht in der Tiefe. Und dann komme ich mit diesem Bob zusammen, trampe mit dem zusammen und er lehrt mich Anapanasati, die Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen. Das war meine erste Meditationsanweisung. Und diese Meditationsanweisung, die begleitet mich seitdem und führt mich immer noch durch mein Leben. Und dann komme ich mit dem Buddhismus in Kontakt, Achtsamkeit auf dem Atmen. Ja. Jetzt lehre ich euch das, Achtsamkeit auf dem Atmen. Ja. Und da vielleicht auch sich einmal so schon die Segen bewusst machen, die schon relativ schnell auch stattfinden. Ja. Wir lernen etikettieren, wir lernen dieses Ersetzen. Wir lernen das Ersetzen auch im Alltag. Ja. Wir erlauben unserem Geist nicht mehr, diese negativen Bahnen weiter zu vertiefen. Nicht diese ganzen Rechtfertigungen, die wir alle sehr, sehr schnell abrufen können. Ja, wenn jemand so ist oder wenn es in der Welt so zugeht, dann muss ich doch ärgerlich sein. Ärgerlich sein bedeutet, glühende Kohlen aufzunehmen und wenn wir dann noch diese glühenden Kohlen versuchen, auf jemand anders zu werfen, der vielleicht die Ursache war, dass wir ärgerlich geworden sind. Sich bewusst machen, dass wir diejenigen sind, die zuerst sich die Hände verbrennen. Ja, und das machen, oder vielleicht noch anders ausgedrückt, wir sind diejenigen, die sich immer wieder das Herz verbrennen. Ja. Und es tut manchmal ganz schön weh, wenn man das Herz immer wieder verbrennt. Ja. Und da eben einmal zu sagen, nee, ich erlaube das nicht mehr, dass ich mir das Herz verbrenne. Oder dass ich immer wieder in die gleiche Grube reinfalle. Das ist auch so ein Bild, das gegeben wird, dass man immer wieder in diese gleiche Grube reinfällt und dann vielleicht ein paar Tage mit jemand anderem nicht mehr spricht oder in beleidigte Leberwurst ist. Und ja, so, das kennen wir alle auch total gut. Und dann so in unserem Schmerz dann auch baden, manchmal so. Es wurde mir Unrecht getan. Klar, es passiert unglaublich viel Unrecht in dieser Welt. Aber müssen wir das noch mit unserer eigenen Energie dann weiter befeuern? Oder ist es nicht ein Weckruf, ein Aufruf zu sagen, okay, es ist ja eh schon genug Unrecht in dieser Welt. Ich werde alles dazu unternehmen, dass ich meinen Einfluss geltend mache und mein Einfluss wird ein heilsamer sein. Ich habe mit 18 Jahren habe ich den Kriegsdienst damals verweigert und also bin heute noch irgendwie eigentlich stolz drauf. Es war mir damals schon klar, Frieden ist nie mit Waffen zu schaffen. Dieser Slogan, Frieden schaffen ohne Waffen. Krieg ist eine kollektiv falsch verblendet ausgerichtete Energie. Es ist eine Energie, die auf Angst basiert. Und Angst ist zutiefst verbunden mit einer falschen Ansicht von uns selbst. Buddha hat es Verblendung genannt. Avijja, Verblendung. Wir sehen uns selbst als separierte, eigenständige, getrennte Wesen, die wir Ich nennen. So Systeme, die wir Ich nennen, die so irgendwie getrennt sind vom Rest der Welt. Und die meisten Menschen sind von morgens bis abends damit beschäftigt, dieses System, das wir Ich nennen, dieses Gebäude, möglichst zu unterstützen, möglichst dem viel einzuverleiben, möglichst viel zu mein, mir und mich zu machen und das, was ich dann zu mein, mir und mich gemacht habe, dann eben auch zu verteidigen, dass das ja niemand angreifen darf. Mein Besitz. Meine Meinung, meine Ansicht. Und wenn da jemand eine andere Ansicht hat, dann wird es oft als ein Angriff auch interpretiert. Ja, der hat eine andere Ansicht wie ich, das ist ein Feind. Gerade momentan, wo die Gesellschaft so auseinanderklafft, wo so eine Spaltung in allen Gesellschaften da ist, wo ja, der ist nicht meiner Meinung, also das ist ein Feind. Aufpassen. Aufpassen, dass wir nicht weiterhin diese Strukturen nähern, sondern ja, diesen spirituellen Weg antreten, wo wir nach und nach, Stück für Stück, so diese Ich-Bezogenheit auflösen wollen. Die Ich-Bezogenheit, das sind diese hinzugekommenen Trübungen, diese hinzugekommenen Verdichtungen, an die wir immer wieder rankommen können und die wir immer wieder, wenn wir geschickt genug sind, und da werden wir auch noch, glaube ich, denke ich, intensiver drüber reden, wenn wir geschickt genug sind, eben auch auflösen können. Der Buddha hat es einmal so formuliert, wobei es nicht ganz sicher ist, ob es vom Buddha ist oder von einem anderen spirituellen Lehrer. Dass alles von unseren Gedanken ausgeht. Vom Geist geführte Dinge sind. Ein Dhammapada-Vers in der Verssammlung, die Dhammapada genannt wird. Und das ist der erste Vers und der zweite Vers, vom Geist geführte Dinge sind. Unsere Gedanken sind die ursächliche Kraft in unserem Geist. Drum passt auf eure Gedanken auf. Aus den Gedanken entstehen die Worte. Drum passt auf eure Worte auf. Aus den Worten entstehen unsere Handlungen. Drum passt auf eure Handlungen auf. Aus den Handlungen entstehen unsere Gewohnheiten. Drum passt auf eure Gewohnheiten auf. Aus den Gewohnheiten entsteht unser Charakter. Drum passt auf euren Charakter auf. Aus unserem Charakter entsteht unser Schicksal. Drum passt auf eure Gedanken auf. Ja. Aus den Gedanken entstehen die Worte, entstehen die Handlungen, entstehen die Gewohnheiten. Ja, entsteht der Charakter, entsteht unser Schicksal. Drum passt auf eure Gedanken auf. Und hier haben wir dieses wunderbare Werkzeug des Ersetzens. Etikettieren und ersetzen mit heilsamen Gedanken. Hier haben wir wunderbare Anleitung natürlich vom Buddha, diese liebende Güte-Lehrrede. Das ist, wo er es seinen Mönchen da gegeben hat. Also nicht mit einer lieblosen, unachtsamen, rücksichtslosen Haltung da in den Wald zu gehen und dann, ja, hoppla hopp, jetzt sind wir da. Ja. Sondern mit einer Haltung, mit einer liebevollen, einer fürsorglichen, einer wohlwollenden Haltung da reinzugehen. Ja. Mit einer Haltung, ja, der Aufrichtigkeit. Aufrichtig, ja, so das authentisch sein, das ganz bei sich selber sein, ja, eine Haltung der Wahrhaftigkeit. Mit einer Haltung idealerweise, die verbunden ist mit dem eigenen tiefsten inneren Herzen. Wir, auch wenn die Meditation noch nicht wirklich konzentriert ist, schulen unsere Willenskraft. Wir seien stark, aufrecht, wirklich aufrecht, wirklich stark. Wir schulen unsere Willenskraft. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, dass wir wieder sozusagen zum Atmen kommen, ja, haben wir unsere Willenskraft gestärkt. Haben gutes Karma gemacht. Jedes Mal, wenn wir wieder im gegenwärtigen Moment angekommen sind, im Erleben angekommen sind, machen wir nichts Unheilsames. Es ist praktisch eine Reinigung unseres Geistes. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Und was auch stattfindet, wenn wir etikettieren und vielleicht etwas detaillierter etikettieren, ist, dass wir unseren Geist kennenlernen. Ich habe gestern nur davon gesprochen, dass wir kurz etikettieren sollen, ja, jetzt nicht oder denken und wieder zum Erleben zu gehen. Aber wenn sehr, sehr viel im Geist los ist, und das kann durchaus am Anfang von einem Meditationskurs sein, ja, dann ist auch eine gute Möglichkeit, einmal unseren Geist ein bisschen genauer kennenzulernen. Was denke ich denn da die ganze Zeit? Ja. Und jeder hat so seine Vorlieben, ja. Jeder hat so seine Hobbys, die er verfolgt. Manche Menschen machen sich total gern Sorgen oder wälzen total gern Probleme. Manche Menschen sind total gerne in der Vergangenheit. Manche sind immer in der Zukunft. Manche planen total gern. Manche sind ständig mit irgendwelchen Hoffnungsprojekten beschäftigt. Manche Menschen haben gar keinen Plan, sondern da hüpft der Geist von einem zum anderen. Und oft ist es so, dass auch ganz viel Unsinn in unserem Geist auch vorhanden ist. Und da jetzt einmal zu etikettieren, Unsinn oder Planen oder Sorgen machen oder Zukunft oder was auch immer, kann eine Möglichkeit sein, oder Stress, kann auch ein Etikett sein. Stress kann eine Möglichkeit sein, unseren Geist näher kennenzulernen, um dadurch die Bereitschaft zu entfalten, von den Gedanken einmal loszulassen. Wenn man wirklich einmal genauer hinschaut, was man da von morgens bis abends denkt, dann wundert man sich nicht, dass die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut. Der Buddha hat einmal erklärt in der buddhistischen Kosmologie, hat er von 31 Bewusstseinsebenen gesprochen. Und die menschliche Ebene ist nicht die Krone der Schöpfung, so wie wir das manchmal glauben, oder wie sich die Menschheit verhält als Krone der Schöpfung. Ja. Machet euch die Erde untertan. Ja. Es kommt nicht so drauf an, die anderen kriegen das ja alles nicht so mit, die anderen Wesen. Ja. Der Buddha hat gesagt, wir sind von diesen 31 Bewusstseinsebenen, die fünfte Ebene von unten, nicht von oben, von unten. Und unter uns ist nicht mehr so arg viel. Über uns ist noch sehr, sehr viel. Und dafür können wir uns auch öffnen. Gerade auch die Natur ist, wird Tanja heute auch einiges dazu sagen, ist eine wunderbare Möglichkeit auch, damit wir das auch verstehen, wie das einzusortieren ist, aus unserer Separierung auch rauszukommen, aus unserer Ich-Bezogenheit rauszukommen. Ich möchte fast sagen, die Natur ist das, die größte Unterstützerin, die wir haben, die unauffälligste Unterstützerin, die wir haben, die uns, obwohl wir es gar nicht so mitbekommen, schon befreit aus unserer Enge und aus unserem Ich-Gebäude. Ja, wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.